Herzlich willkommen bei Wolfsgeflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach.
Und ich bin Christoph Clemens.
Du schaust gerade so ins Graue raus.
Ja.
Ist schon irgendwie eine Weile her, dass gutes Wetter war, habe ich das Gefühl.
Am Samstag war es schön. Also zumindest annähernd ein bisschen trocken.
Ja, trocken, ja, ja, ist ja auch wichtig.
Hm. Ja, aber stimmt, also Samstag haben wir doch sogar, wenn ich mich recht erinnere, ein bisschen Sonne gehabt, oder? Also.
Ja, doch, jetzt wo du sagst, tatsächlich, da war ich auch draußen und habe sehr genossen.
Ja. Ja, aber im Allgemeinen muss ich dir recht geben, also es ist schon sehr deprimierend die letzten Wochen, das Wetter. Ja.
Na, normalerweise macht das ja nichts mit mir. Also Wetter ist etwas stimmungsunabhängig, aber so mit Hund und Kind und dann den ganzen Tag alleine rumwurscheln, merke ich dann doch. Also Kind immer anziehen und den Hund dann irgendwie, also das zu managen, nach Hause zu kommen und Nepa ist dann nass und dann muss ich erstmal das Kind in den, wir nennen es Kinderknast, stecken. Das ist einfach nur das Gitterbettchen. Und dann muss sie da halt warten, bis ich Nepa abgetrocknet habe und dann wieder andersrum und so. Und ja, das ist an sich ja etwas, was zum Tag dazugehört, aber manchmal habe ich da mehr Lust drauf als an anderen Tagen. Und manchmal siegt auch einfach die Faulheit oder Unlust und dann denke ich, nee, wir gehen jetzt nicht raus. Wir machen es uns einfach drinnen schön.
Ich finde Regen auch schön anzusehen oder auch schön zuzuhören. Also ich liege gerne morgens, wenn ich so wach werde, im Bett und so, und dann höre ich so ein bisschen Plätschern draußen oder abends zum Einschlafen. Das ist echt angenehm, aber raus muss ich nicht unbedingt bei Regen. Ja, das stimmt. Da hört es dann auf mit der Liebe dazu. Das ist aber auch das Einzige. Also ansonsten ist es mir relativ egal, ob es regnet oder nicht. Wenn ich nicht raus muss, stört es mich nicht sonderlich.
Das ist beim Campen auch immer so schön, wenn man im Zelt liegt. Also ja. Es hat da auch wieder zwei Seiten. Einerseits ist es total schön, weil es so plätschert und man gut einschlafen kann und dösen und so. Und auf der anderen Seite wird halt einfach alles nass und man geht nicht gern aus dem Zelt. Naja.
Es ist schön, dass du jetzt, wo du das erzählst, fällt mir gerade aus meiner Kindheit was ein. Wir waren ja, also meine Eltern und ich, wir waren früher immer jedes Jahr zum Sommerurlaub auf dem Campingplatz. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Sommer hat es auch so dermaßen geregnet, dass mein Vater mitten in der Nacht raus musste und tatsächlich einen Graben um das, wir hatten damals noch so einen alten Ford Transit und davor dann halt so ein großes Vorzelt aufgebaut und der musste tatsächlich um das Vorzelt einen Graben schaufeln. Sonst wäre uns das Ding weggeschwommen. Also da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Also das war echt heftig. Jetzt wurde gerade so erzählt vom Campingplatz, da fällt mir das wieder ein. Guck mal, so kommen Erinnerungen hoch.
Ja, solche Erlebnisse habe ich auch. Und zwar bin ich zweimal hintereinander ins Zirkuscamp gefahren.
Zirkuscamp?
Und, ja, ich habe ja viel geturnt und so. Ach so. Und wurde da, ich glaube, 3 Wochen lang halt ausgelastet.
Mhm. Und musste reichen für den Rest des Jahres dann.
Genau, nein, ich wurde eigentlich die ganzen Ferien lang irgendwo hingeschickt. Ich war überall Kanu-Camp oder im Winter Skifahren und in irgendwelchen Geschichten. Also es war selten so, dass ich zu Hause gesessen habe und einfach mal nichts gemacht habe oder so. Naja, auf jeden Fall war das Filmabend und wir haben alle in diesem großen Zirkuszelt geschlafen und wurden nachts geweckt, weil wir evakuiert werden mussten wegen Verschwemmung und so weiter, Überschwemmung und so weiter. Und ich weiß noch, was mich damals sehr gegruselt hat, der ganze Platz war komplett überschwemmt. Und wenn man dann so durchgewartet ist mit nackten Beinen, haben sich Blutegel an einem festgesaugt. Ach. Und das war für mich richtig gruselig. Deswegen habe ich mich da nie reingewagt.
Wo sind die denn? War da so ein Gewässer in der Nähe? Oder?
Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Ja. Also Blutegel muss ich auch nicht haben unbedingt. Tolles zum Therapieren, super, super Tierchen. Aber ich glaube, ich selbst möchte sie mir auch nicht anlegen.
Nee.
Schon ein bisschen gruselig. Ja. Ja.
Das letzte Mal wollte ich eigentlich noch mal diesen Big Five-Test ansprechen und dann habe ich es ganz vergessen.
Eieiei.
Ich dachte, wir machen das einfach jetzt, weil ich den schon ziemlich cool fand und da für mich so ein paar Erkenntnisse rausgezogen habe. Ich habe den Test ja tatsächlich auch nicht alleine gemacht, weil ich schon gemerkt habe, ich tendiere ganz gerne dazu, Fragen so zu beantworten, wo ich persönlich mal hin möchte, aber nicht, wo ich gerade bin. Mhm. Und das verfälscht ja doch das Ergebnis. Mhm. Und für Nepa haben wir den auch zusammen gemacht. Und letztendlich kamen dann so ein paar Punkte raus, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das erklärt doch das ein oder andere Problemchen zwischen uns. Und es war wirklich sehr hilfreich, diesen Test mal gemacht zu haben. Du hast den ja auch, ne, für Benji gemacht.
Mhm.
Ja. Für dich irgendwelche neuen Erkenntnisse dabei gewesen oder war es wenig überraschend?
Gar nicht.
Ja.
Also ist es eigentlich ist das eine gute Sache für zum Üben. Also gerade, wir benutzen das ja auch viel bei Document in der Ausbildung. Wenn es darum geht, Hunde einzuschätzen und so, dann ist das Standardübung. Und das schult einfach die Einschätzungsfähigkeit. Und manchmal kommen überraschende Ergebnisse dabei rum. Aber wenn man da einigermaßen fit schon drin ist, dann schockt das eigentlich mehr sonderlich. Nee, weil man ja tatsächlich das belegt kriegt, was man ja auch vorher an Aussagen trifft. Also wenn es jetzt um introvertiert oder extrovertiert geht und man sagt, naja, die ist schon sehr extrovertiert oder sehr introvertiert oder der, dann spiegelt sich das ja auch in den Ergebnissen wieder. Also eigentlich sind da wenig Überraschungen da.
Mhm.
Aber ja, es ist ein schönes Werkzeug, um das einfach mal zu üben und mal zu gucken, was so an wissenschaftlichen Ergebnissen dann dabei rauskommt, also oder was die Wissenschaft darüber sagt.
Naja, vor allem, weil es ja noch Unterpunkte gab. Und ich finde das schon spannend, dass man jetzt vielleicht bei der Extraversion nicht viele Punkte hat, aber dann bei einem Unterpunkt vielleicht doch sehr viele. Mhm. Also, dass es da einfach nochmal so ein paar Abstufungen gibt.
Ja.
Die fand ich auch sehr interessant. Hast du den Test eigentlich auch für dich gemacht?
Nein.
Wieso nicht?
Ohne Grund.
Okay.
Ich habe es einfach nicht gemacht. Nee, tatsächlich habe ich den für Benji auch zwischen Tür und Angel gemacht. Also
ja.
das war, glaube ich, gegen Ende meines Urlaubs.
Ja.
Und ich hatte im Urlaub keine Zeit für sowas.
Ja. Nein, völlig verständlich. Ja, im Urlaub muss man auch einfach nichts tun.
Nee, und so. Ich wollte jetzt einfach nicht mit leeren Händen zu der neuen Folge hier stehen. Und da habe ich den noch schnell für Benji gemacht, weil du ja so engagiert warst und das für die ganze Familie gemacht hast. Und für mich habe ich den nicht gemacht.
Ja.
Aber ich glaube, ich kenne mich auch mittlerweile selbst ganz gut, dass ich weiß, was dabei rauskommt.
Ja, das ist ja auch einfach gut. Soll ich dir ein bisschen berichten, was ich so rausgefunden habe?
Ja,
so
sehr gerne,
ganz kurz?
Natürlich.
Genau. Ich habe rausgefunden, aber das ist auch wenig überraschend, dass ich sehr viel introvertierter bin als Nepa und mich vielleicht deswegen auch bestimmte Verhaltensweisen, dass sie unbedingt gerne Leuten, also dass sie zu Leuten hinzieht, dass sie alle Hunde spannend findet, die sie sieht, dass mich das vielleicht ein bisschen nervt, weil ich ja generell ich will mich nicht unterhalten und hätte gerne meine Ruhe auf meinem Spaziergang und dann mit einem Hund unterwegs zu sein, der sagt, aber guck mal, das ist interessant und guck mal, da sind Menschen. Ja, schön, aber will ich jetzt nicht. Aber dieser Test hat mir gezeigt, sie ist ja aber nun mal so und ich kann da ja auch bis zu einem gewissen Punkt auf sie eingehen.
Ja.
Und das werde ich auch tun. Ja, ich habe schon einen Ausruf gestartet und bin nach Hundefreunden. Auf der Suche nach Hundefreunden. Jetzt gerade ging es nicht, sie ist läufig und da finde ich das ein bisschen unpassend, das in dem Zeitpunkt zu machen. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, ob das stimmt oder ob ich mir das einfach nur selber so gedacht habe, dass man in der Läufigkeit vielleicht jetzt nicht unbedingt andere Hunde aussuchen sollte, ob das Freunde werden können oder nicht.
Ich finde das sogar von Vorteil, wenn die anderen Hunde, insbesondere Rüden, läufige Hündinnen kennenlernen dürfen und auch da ja schön lernen können, wie man damit umgeht adäquat oder adäquat umgehen kann, sagen wir es mal so. Und ich finde es auch für Nepa finde ich es gar nicht schlecht, weil es auch einfach mal ein bisschen Ablenkung ist von dem ganzen Gefühlsgedusel im Kopf. Also es ist auch wieder eine Einzelfallentscheidung. Ne? Also wenn es ihr nicht gut geht, dann also jetzt körperlich oder psychisch oder wie auch immer, dann würde ich es natürlich nicht machen. Dann sollte sie ihre Ruhe haben. Aber wenn sie da so im Großen und Ganzen keinen Stress mit hat, dann finde ich, ist das eine schöne Ablenkung. Und ich finde schon, dass da alle von profitieren können.
Hätte ich dich mal eher gefragt.
Ja, aber du hast ja noch ein paar Läufigkeiten vor dir. Also
ja, das stimmt.
Kannst es ja machen. Aber wie gesagt, das Gegenüber muss halt damit umgehen können. Und Nepa kann ja auch lernen dabei, wie sie ihrem Gegenüber sagen kann, pass auf, das geht mir jetzt zu weit. Also wenn du jetzt so einen überengagierten Rüden hast und der dann sagt, ne, komm her, Baby, jetzt machen wir mal was Schönes zusammen. Und sie kann ja dann auch lernen, Nein zu sagen. Ja, und das ab einem gewissen Zeitpunkt sagen Hündinnen nicht mehr Nein. Das ist halt so, da muss man dann halt als Mensch gucken, dass nicht unverhofft was hereinschneit, aber in der Zeit, wo Hündin noch nicht zulassen, können die doch schön lernen, Nein zu sagen. Mhm. Und das finde ich eigentlich, ich finde, jeder Rüde sollte auch mal damit in Kontakt treten, um zu lernen, damit umzugehen. Da habe ich sofort ein schönes Beispiel dazu. Das, also wir kommen jetzt gerade echt, mir fallen gerade so viele Beispiele ein, auch zu den Sachen, die du vorher schon gesagt hast. Nach der letzten Folge habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten und die hat mir von einer Schutzdienstprüfung erzählt, wo die erste Probandin eine läufige Hündin war. Ist die Prüfung durchlaufen und als sie dann fertig waren, kamen zwei Rüden hintereinander dran, also waren zwei Rüden dran.
Ja.
Und das ist jetzt die Kurzversion, die sind völlig zusammengeklappt in der Prüfung. Also die haben nichts mehr gekonnt. Das waren wirklich gut trainierte Hunde, die Prüfung hätten locker schaffen müssen. Und die waren so durch den Wind aufgrund des Geruches halt von der läufigen Hündin noch, dass nichts funktioniert hat, überhaupt nichts. Und daraus resultierend waren die Besitzer natürlich wieder so enttäuscht von ihren Hunden, dass die da so schlecht gearbeitet haben, dass dann halt auch das persönliche Befinden mal wieder im Keller war.
Oh Gott.
Na, also jetzt kann man da mehrere Sachen rausziehen. Also wenn man als Prüfungsleiter natürlich eine Prüfung so aufbaut, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man auch den Haltern sagen, naja, hättet ihr vielleicht vorher mal euren Hunden beigebracht, wie das ist in Anwesenheit von läufigen Hündinnen, dass man da auch trotzdem klar im Kopf beibleiben kann. Also man kann da viele Sachen rausziehen aus solchen Geschichten. Aber was man nicht machen sollte, halt wieder enttäuscht sein über seinen Hund. Nur weil das da nicht funktioniert hat. Ich meine, gut, das ist ja tatsächlich was von höherer Stelle gesteuert wird. Und gerade die Menschen oder diese Leute, die so große Reden immer über Triebe daher schwingen, dass sie diesen Trieb nicht im Kopf haben in so einer Situation, dass, ja, dann muss ich schon ein bisschen schmunzeln darüber, dass sie das nicht mit einbeziehen in so eine Prüfung. Aber naja.
Das ist ein guter Punkt. Ich freue mich schon sehr, wenn wir irgendwann diese Folge machen über Triebe.
Ja.
Ja. Wahnsinn. Ja, aber kann ich verstehen. Also Hormone können einen ganz schön durcheinander bringen.
Ja, machen sie auch.
Ja.
Können sie nicht nur, machen sie.
So, ansonsten, was ich auch noch entdeckt habe, wenn Nepa und ich was gemeinsam machen, sind wir beide, ich muss jetzt mal kurz schauen, dass ich hier nicht lüge.
Warte mal, bevor du weitermachst, ja, zu der, was mir jetzt auch noch wieder einfällt, du hast ja gesagt, dass du eher die Introvertierte bist und Nepa eher die Extrovertierte nach diesem Test und dass das für dich natürlich Probleme nach sich zieht als die Introvertierte und ja, in so einer Beziehungskonstellation hat der Introvertierte meist die schlechteren Karten, sage ich jetzt mal. Hast du ja gerade auch schön selbst ausgeführt, dass dir das unangenehm ist und so weiter. Aber letzten Endes ist diese Beziehungskonstellation in der Regel sogar die günstigste, weil tatsächlich einer dabei ist, der die Ruhe bewahrt und einer dabei ist, der dann auch mal aus der Ruhe rausholen kann. Also wenn es ausgewogen ist, können sich der Introvertierte und der oder die Extrovertierte eigentlich sehr gut ergänzen. Ja, in deinem Fall ist es halt dein Pech, dass du die Introvertierte bist und mit der öffentlichen Aufmerksamkeit umgehen musst. Und ja, aber grundsätzlich zu so einer Beziehungskonstellation, wie gesagt, ist das eigentlich gar nicht so ungünstig.
Ja, na, ich kann mir das auch total gut vorstellen und denke, bei mir muss einfach noch ein bisschen Erfahrung auch dazu kommen. Also auch so ein paar Situationen einschätzen zu können, so andere Hunde und wie Nepa in dem Moment reagiert und da auch so ein bisschen Unsicherheit bei mir abzubauen. Ja, und ich denke, wenn wir das irgendwie hinkriegen, also dass ich da ein bisschen mehr Erfahrung sammle und Unsicherheit abbaue, dass das dann auch ein guter Mix sein kann.
Ja. Und auch dazu jetzt noch eine kleine Anekdote von mir. Ich bin ja auch eher so der introvertierte Typ. Und ich habe mich heute noch mit einer Seite beschäftigt, wo man so seine Versicherungen hochladen kann. Und dann gucken die halt, wie man da optimieren kann oder ob man unterversorgt ist oder überversorgt oder was auch immer. Und nach jedem hochgeladenen Versicherungsfall, den ich dann da reingepackt habe in dieses Konto, wurde mir halt gesagt, da gibt es Verbesserungsbedarf. Wann können wir Sie anrufen?
Oh Gott.
Ja, genau.
Am besten gar nicht.
Ganz genau. Und das ist dann so der, wo ich dann sage, okay, das ist nicht deine Seite.
Ja.
Also ich will nicht angerufen werden. Das kann man mir zuschicken, per Mail, per Post, dann kann ich mir das durchlesen in Ruhe, aber ich möchte nicht telefonieren, deswegen A, habe ich keine Zeit dafür und zweitens auch gar keine Lust. Also ganz ehrlich, also das ist so ein Grund für mich dann zu sagen, das ist nicht meine Gesellschaft, wo man mir so, und dann immer wieder, ne, immer wieder, und wann können wir telefonieren und machen Sie einen Termin auf und das auch als erste Option. Also es gab gar nicht erst die Option oder per E-Mail oder wie auch immer. Erst als ich dann geklickt habe, ich möchte nicht telefonieren, dann wurden mir halt weitere Optionen offeriert. Also das fand ich schon sehr aufdringlich.
Dazu fällt mir jetzt auch was ein. Ich habe mich nämlich gerade, wenn es ums Telefonieren geht, mit einer Freundin von mir unterhalten, die sehr extrovertiert ist.
Mhm.
Und bei ihr ist das ganz anders. Also sie telefoniert erstens gerne und zweitens dreht sie das Telefonat dann auch, ich glaube, da ging es um Beschwerdemanagement oder so. Also bei ihr ist was kaputt gegangen und sie hat dort angerufen und ist dann mit diesem Menschen ins Gespräch gekommen. Und dann haben sie gelacht und dann haben sie Scherzchen gemacht und so. Und dann war das irgendwie ein total nettes Gespräch und sie ist da total positiv rausgegangen.
Mhm.
Was super schön ist, aber so unterschiedlich ist das in dem Moment.
Ja. Hat sie ihm dann was verkauft am Ende des Gesprächs?
Das hätte ich mir gut vorstellen können, aber nee, sie ist einfach nur mit richtig guter Laune da wieder rausgegangen.
Ja, es ist ja auch okay. Also wer das mag und wer so ist, es ist ja auch vollkommen okay. Aber es ist auch vollkommen okay, dass es Menschen gibt, die das nicht wollen und nicht mögen. Und ja, da sollte man als professioneller Anbieter, sollte man da beide Seiten, finde ich, in Betracht ziehen. Dass es halt auch Menschen gibt, die nicht unbedingt telefonieren wollen.
Ja. Wie ja auch bei Hunden. Also
ja,
da gibt es ja auch die einen und die anderen.
Ganz
und
genau.
Da muss man ja auch beides in Betracht ziehen und nicht darauf hoffen, dass man nur das eine erwischt. Ja.
Introvertiert sein hat ja auch seine Vorteile tatsächlich. Ne? Also während die Extrovertierten ja auch ganz gerne mal sehr schnell in ihr Elend laufen, stehen die Introvertierten halt noch am Rand und gucken, siehst du mal, hättest du mal kurz gewartet, dann hättest du das kommen sehen. Ne? Also es hat ja beides seine Vor- und Nachteile. Ja, die Introvertierten verpassen dafür einiges in ihrem Leben, weil sie zu lange warten manchmal.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und wenn man darum weiß, dann kann man, glaube ich, auch sich selbst auch eine ganz gute Mischung machen.
Ja. Na, ich hatte ja auch, als du die Frage gestellt hast, was ich denke, wer glücklicher ist, Introvertierte oder Extrovertierte, habe ich ja Introvertierte gesagt, weil ich daran gedacht habe, dass doch viele Introvertierte Hobbys pflegen, also mit sich selber ganz gut zurechtkommen und dann lesen, malen oder, weiß ich nicht, Balkonpflanzen, irgendwie sowas in der Art. Und das ja auch sehr erfüllend ist, wohingegen natürlich jetzt nicht pauschal alle über einen Kamm gekämmt, ist ganz klar. Aber ich bei extrovertierten Freunden und Freundinnen die Erfahrung gemacht habe, dass es da doch schwierig ist, wenn plötzlich Stillstand ist und keine Party oder kein gemeinsames Abendessen oder sie einfach nur alleine irgendwo sind, dass dann plötzlich so die Ruhe einkehrt und die Gedanken hochkommen und sie sich dann so ein bisschen unwohl fühlen plötzlich, ja.
Ja, aber ob das jetzt alleine mit der Extrovertierter zu tun hat, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Da hast du sicher recht.
Also da sind wir jetzt, glaube ich, kommen wir schon zu unserem Thema des Podcasts heute so ein bisschen. Boah, gerade.
Eine Überleitung geschaffen, ohne es zu wollen. Ja,
naja,
Wahnsinn.
Also ich glaube eher, dass das auch dann ein bisschen was mit Frust und so weiter zu tun hat. Dass, ja, dass man jetzt mal gerade nicht seine Extrovertiertheit bedient bekommt oder bedienen kann.
Ja. Apropos, da möchte ich doch gleich mal wissen, was verbindest du denn mit alleine sein?
Ich für mich oder?
Du für dich, ja. Also ist das was Gutes oder ist das eher was Schlechtes?
Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein, sagen wir es jetzt mal so. Also ich, ich kann gut alleine sein. So, ich kann gut alleine bleiben. Hab ich gut beigebracht gekriegt. Das heißt aber nicht, dass mir nicht trotzdem auch mal irgendwelche Kontakte fehlen oder so.
Mhm.
Aber es ist nicht so schwierig für mich, glaube ich, wie für andere, nichts zu tun. Also für mich ist alleine sein häufig nichts tun oder mein eigenes Ding machen halt.
Mhm.
Und ja, das, das nutze ich dann auch teilweise, um wirklich mal Sachen zu machen, die ich gerne mache, die ich auch gerne alleine machen kann. Und ja, alleine sein ist für mich mal alleine mein Ding zu machen. Einfach so, ohne jemanden fragen zu müssen oder hast du Zeit und Lust oder was machen wir heute, so und dieses, weißt du. Also, dass ich einfach mal sage, auch heute hast du mal Lust, in die Stadt zu fahren, in irgendwelche Läden zu gehen oder weiß was ich, einfach auf dem Sofa zu sitzen und Netflix zu gucken oder irgendwas anderes. Und ja, das, also alleine sein ist, glaube hauptsächlich für mich, dass ich auch alleine entscheiden kann, wie mein Tag aussieht. Mhm. Ja.
Und wie schaut das bei deinen Hunden aus?
Also für Faye ist, glaube ich, alleine sein Schlafen. Mhm. Und ich glaube, Benji findet es nicht ganz so toll, ohne mich zu sein. Das kann sie aber mittlerweile ganz gut. Aber ich glaube schon, dass sie das nicht so toll findet, sage ich jetzt mal, wenn ich weg bin. Kann ich mir gut vorstellen. Also dass es für sie okay ist und dass sie auch gut damit umgehen kann mittlerweile. Aber ich glaube, es ist ihr schon lieber, wenn ich da bin oder wenn sie dabei ist bei mir, als wenn sie alleine bleiben muss. Wobei sie ja nie alleine sind, die sind ja zu zweit, die beiden Mädels in der Regel. Aber ja, so würde ich schon sagen. Dass, wobei alleine bleiben oder wir müssen gleich alleine bleiben, heißt ja auch immer, es gibt gleich was zu kauen. Also das ist ja so ein Ritual bei uns. Also der Anfang des Alleinebleibens ist schön. Für beide. Also da merkt man auch, dass sie da wirklich dann freudig in ihre, die, also Benji bleibt ja in ihrer Box dann, wenn sie alleine bleiben muss. Und wenn ich an den Leckerchenschrank gehe, dann weiß sie schon, was kommt. Und dann, oder wenn ich manchmal mache ich auch den Kong voll, dann weiß sie schon, was kommt und dann rennt sie schon von sich aus in die Box. Also so schlimm kann es nicht sein, offensichtlich.
Hast du da eine Obergrenze, wie lange sie alleine bleiben? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das können, müssen nennen möchte oder vielleicht auch generell in deinem Alltag sind.
Eine Obergrenze, nee. Also es gibt einen Punkt, wo ich tatsächlich auch anfange, ein schlechtes Gewissen zu kriegen. Mhm. Der geht aber sehr spät los. Also so 4 bis 5 Stunden ist für mich jetzt, für mich erträglich. Danach fange ich dann tatsächlich auch schon an, so ein bisschen schlechtes Gewissen zu kriegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Hunde oder dass ich ein zeitliches Limit mir setze. Also wenn es mal länger dauert als die übliche Zeit, dann ist das halt so. Weil ich auch weiß, dass es ihnen gut geht, trotz allem. Und dass sie ihren Ausgleich vorher und nachher haben. Und insofern, wenn es mal sein muss, muss es halt so sein. Das ist halt so. Und das Längste, wo damals meine Sally, wo ich mit ihr alleine war und arbeiten musste, da war sie teilweise auch 10 bis 12 Stunden im schlimmsten Fall alleine. Also ich war, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch bei der Polizei und da konnte man ja nie wissen, ob man jetzt pünktlich nach Hause kommt oder ob kurz vor Feierabend noch was reinkommt. Und ja, das war dann schon mal ziemlich lang. Aber die ist da auch super mit klargekommen. Ich meine, die hat auch vorher 5 Jahre im Tierheim gelebt. Also die kannte alleine bleiben. Insofern war das für die nicht so dramatisch. Also so viel so mal zu Zeiten. Also das ist aber auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Also ich hatte noch nie einen Hund, der schlecht oder wenig alleine bleiben konnte. Aber ich denke mir, es gibt schon Hunde, die, oder ich, es gibt Hunde, die nicht länger als 2 oder 3 Stunden durchhalten. Sei es anatomisch, dass sie dann raus müssen. Oder sei es nervlich, dass sie es einfach nicht mehr aushalten. Also das gibt es schon. Und das muss man halt gucken. Wenn man da so einen Hund hat, dann sollte man es auch nicht übertreiben.
Na, ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn man an so einen Hund gerät und aber beruflich eingespannt ist und sich das vielleicht ganz anders vorgestellt hat und dann sehr viel trainiert und sich Hilfe holt und das dann aber doch nicht hilft. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch ein Grund sein kann, dass sich die Wege dann doch noch trennen. Also es ist ja was einem jeden Tag begegnet und was ja auch irgendwo funktionieren muss, nenne ich das jetzt mal. Und wenn das wirklich so gar nicht klappt und die Alltage da nicht übereins kommen, stelle ich mir das echt anstrengend vor.
Ja, es gibt ja auch für solche Fälle gäbe es ja Lösungen. Also wenn ein Hund jetzt nicht so lange alleine bleiben kann und ich aber trotzdem beruflich eingespannt bin und alles andere funktioniert, alles, also es geht jetzt nur um das Alleinebleiben, dann gibt es ja so Typen wie mich und Mädels, die halt da professionelle Betreuung anbieten in der Zeit. Also man kann da ja schon dann auch entweder seinen Hund in der Tagesstätte geben oder halt, wie ich es mache, in die mobile Betreuung, also quasi Dogwalking, Neudeutsch. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, wo man mal drüber nachdenken könnte. Oder Freunde, Bekannte oder die Oma vielleicht, die gerne den kleinen Hund auf dem Schoß liegen hat und streichelt, keine Ahnung. Also ja, das ist erstmal ein Problem, aber ich glaube, auch dafür kann man eine Lösung finden. Mhm. Wenn jetzt wirklich alles, was man so an Möglichkeiten hat, es dem Hund angenehm zu machen oder es ihm beizubringen, wenn das alles scheitert, dann würde ich immer noch sagen, ja, dann kümmere dich halt drum oder dann besorgt dir jemand, der sich drum kümmert in der Zeit, zumindest übergangsweise.
Na, wir Menschen sind ja soziale Wesen und Hunde auch. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal so behaupten, ohne dass ich das jetzt beweisen kann, dass wir nicht zum Alleine-Sein gemacht sind, also zum Dauerhaften. Aber trotzdem gibt es ja unter Menschen Unterschiede und die einen sind gerne alleine oder länger vielleicht auch mal alleine und brauchen mehr Zeit und Abstand für sich, während die anderen das nicht so mögen. Und das gibt es ja bestimmt auch bei Hunden, oder? Also, dass man nicht bei jedem Hund ein wahnsinnig schlechtes Gewissen haben muss, wenn man ihn alleine lässt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche Hunde das auch genießen und das mal gut finden, dass vielleicht keine Bambule ist. Und ja, kein Rambazamba.
Manche Hunde kommen tatsächlich nur dann zur Ruhe. Das ist ja, das gibt es ja auch teilweise, dass Hunde oder manche Hunde wahrscheinlich sogar froh dabei sind, wenn die Tür hinter den Menschen zufällt. Das soll jetzt keine versteckte Kritik sein, aber tatsächlich ist es so, dass das teilweise die einzige Tageszeit für den Hund ist, wo mal Ruhe ist zu Hause. Und ja, es gibt ja so diese Aussage, diese Pauschalaussage auch, dass Hunde ja Gruppentiere sind und dass sie das nicht gewohnt sind, alleine zu bleiben und dass man denen das langsam beibringen muss und so weiter. Das würde ich auch wieder nicht so pauschalisieren. Also es gibt auch bei Hunden, die frei leben, also bei Hundegruppen, die draußen leben, gibt es auch Hunde, die einzeln unterwegs sind. Und es gibt Hunde, die sich Gruppen anschließen oder in der Gruppe groß werden, also in Familienverbänden. Also auch da kann man nicht sagen, Hunde sind grundsätzlich nicht dazu gemacht, alleine zu bleiben. Also das ist auch wieder, wenn man jetzt sich einen gebrauchten, in Anführungszeichen, Hund holt, also einen Erwachsenen aus dem Tierheim oder aus dem Ausland oder wie auch immer, dann muss man natürlich schon gucken, wo kommt er her? Hat er in der Gruppe gelebt auf der Straße und oder war er ein Einzelgänger? Dann wird man wahrscheinlich mit dem Einzelgänger weniger Probleme haben, dass der alleine bleibt, als mit dem, der es vorher gewohnt war, in der Gruppe zu leben. Ja, klar.
Gibt es einen Unterschied, ob man einen Hund alleine lässt oder mehrere, zwei Hunde alleine lässt?
Inwiefern?
Na, jetzt zum Beispiel wie bei dir. Ja. Benji findet das jetzt nicht so toll, wenn du nicht da bist. Aber glaubst du, es würde einen Unterschied machen, wenn sie ganz alleine wäre,
Nein.
ohne Fee? Oder?
Glaube ich nicht, okay. Bei beiden nicht. Also Fee kannte es ja vorher auch schon, ganz alleine zu sein. Und ich glaube, bei Benji bin ich ausschlaggebend. Mhm. Also da ist nicht nee, das macht ja nichts, ob Fee da ist oder nicht. Also manchmal ist es ja auch so, dass einer von beiden nur alleine, wenn ich jetzt mit dem anderen zum Tierarzt muss oder irgendwas anderes, dann, das macht dir nichts aus, ob die da ist oder nicht.
Naja. Kannst du sehen, was die so anstellen? Gibt ja ein paar Menschen, die so eine Kamera aufstellen und dann immer sehen können, was die Hunde so treiben während der Abwesenheit?
Nee, ich weiß, was die treiben während der Abwesenheit mittlerweile. Also ich habe, als Benji noch relativ frisch da war, habe ich die ersten paar Male, habe ich mal eine Kamera aufgestellt und gefilmt, was so abgeht. Und aber das mache ich heute nicht mehr. Also ich weiß, dass die Benji liegt in ihrer Box und ruht da und Fee ist relativ frei. Da muss ich nur das Schlafzimmer und das Wohnzimmer zumachen, weil sonst die Couch hinterher oder das Bett hinterher komplett auseinandergewühlt ist. Mhm. Da weiß ich, was sie machen. Die ruhen. Also Fee schläft definitiv. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und Benji wird zumindest ruhen. Ob die jetzt schläft, weiß ich nicht. Aber da brauche ich nichts filmen oder so.
Na, du hattest ja mal erwähnt, dass es bei der Kommunikation bei den beiden so ist, dass Fee manchmal nicht so richtig mitkriegt, wenn es irgendwie zu viel oder so war. Ist das der Grund, warum Benji dann in der Box ist, dass die beiden so separiert sind, wenn sie zu zweit zu Hause sind? Oder ist Benji generell in der Box, auch wenn sie alleine bleiben muss?
Nee, Benji war es eigentlich bis vor ein paar Monaten der Grund, weil sie Sachen kaputt gemacht hat.
Ah ja.
Das ist jetzt aber seit ein paar Monaten, also sie hat selbst in ihrer Box dann immer noch häufig die Decken zerlegt, bis es dann gar nichts mehr gab, außer die nackte Plastikwanne, die da drin ist in dieser Box. Aber jetzt seit ein paar Monaten ist auch da Ruhe und ich bin jetzt guter Dinge, dass sie tatsächlich auch irgendwann mal draußen bleiben kann. Ja, also ja, dass sie nicht mehr in die Box muss. Ich glaube, ich würde sie aber trotzdem weiterhin räumlich trennen, ja, weil dass sie einfach wirklich auch da nicht in irgendwelche Konflikte geraten. Das, weil ich weiß, dass ich sehe ja die Blicke von Benji, wenn sie auf der Couch liegt und Fee kommt dann zur Couch und möchte auch mit drauf. Ich sehe ja, was sie denkt. Und sie spricht es ja nur nicht aus, weil ich dabei bin. Und das würde ich jetzt nicht riskieren, dass, wenn ich da nicht bei bin, dass sie dann nicht doch mal sagt, du kommst hier nicht hoch. Und ich dann nach Hause komme und wieder die Ohren und die Lefzen von Fee flicken darf.
Das würde mich tatsächlich aber mal interessieren, warum man sich eine Kamera holt. Also wir haben nun keine und ich kann mir natürlich ein paar Gründe vorstellen, aber das würde ich ganz gerne an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten, die Kameras zu Hause haben. Vielleicht könntet ihr ja Bezug dazu nehmen und euch melden und mal so ein paar Gründe aufführen, warum ihr euch für eine Kamera entschieden habt. Würde mich echt brennend interessieren. Ja.
Ja.
Dann ist ja auch immer die Frage, ne, nicht nur kann der Hund alleine bleiben, sondern wie geht's mir dabei, wenn ich den Hund alleine lasse? Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Hund das merkt.
Ja.
Ich habe jetzt natürlich kein Hundebeispiel, aber ich denke da an Kinder, die zum ersten Mal in die Kita oder in die Kinderkrippe gehen sollen. Und dann gibt es durchaus auch Mütter, die nicht so gut loslassen können und vielleicht auch der ganzen Sache im Kindergarten nicht so richtig vertrauen und das selber eben unangenehm finden, das Kind da jetzt alleine zu lassen mit den Erziehern und Erzieherinnen. Und das Kind merkt das definitiv und verhält sich dann auch anders. Also kann ich jetzt natürlich auch wieder nicht mit irgendwas beweisen oder so, aber habe das schon oft gehört und auch gesehen. Ist das bei Hunden auch so oder ist das wieder ganz individuell zu betrachten? Manche Hunde tangiert das und manche denken sich, ist mir egal.
Na, individuell ist es immer, aber das hat auch ganz viel mit der Beziehung, also mit der Bindungsbeziehung, wenn du jetzt explizit Mutter und Kind ansprichst, dann ja, ist es ja, oder Vater und Kind, dann ist das ja auch häufig eine Frage der Bindungsqualität, also welchen Bindungstyp die beiden haben. Mhm. Und da gibt es ja tatsächlich Forschung drüber. Also das ist ja, die Mary Ainsworth hat da mal sehr umfangreiche Forschung betrieben. Da findet man bei YouTube auch entsprechende Filme zu. Also die hat da so Tests gemacht mit Mutter und Kind in so einem Raum und dann geht die Mutter weg und wie verhält sich dann das Kind und so weiter. Also wer das nicht kennt, der kann sich das jederzeit selber mal gerne angucken im Internet. Da gibt es entsprechende Videos. Und das hat unter anderem, liegt das an der Bindungsqualität, die da, also ob ein Kind gut alleine bleiben kann oder nicht. Und das, da gibt es tatsächlich Forschung drüber.
Ah ja. Na, du kannst mir den Namen ja nachher nochmal sagen und dann können wir das mit in die Folgenbeschreibung reinpacken. Ja,
können wir machen.
Schön.
Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum, was du gerade gesagt hast, dass die Eltern, ich will jetzt mal nicht von, also ich bleib jetzt mal bei Eltern.
Und ja, machst du richtig.
Ich meine jetzt beide Geschlechter damit. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich viele für ihren Hund eine Kamera holen, dass die tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben und einfach sich selbst beruhigen möchten, damit, wenn sie sehen, okay, der liegt ja doch auf dem Sofa oder in der Ecke und es passiert nichts und er schläft oder was auch immer, um sich selbst so ein bisschen den Druck zu nehmen und das schlechte Gewissen. Ich glaube, das wird mit einer der Hauptgründe sein, warum sich Leute so eine Kamera zulegen, ja. Hm. Das ist jetzt aber nur eine Spekulation. Also ich bin gespannt, was da für Antworten reinkommen. Ja.
Definitiv. Wir haben, ich glaube, Nepa mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen irgendwann. Wir haben das auch aufgebaut. Also wir haben uns ganz normal über YouTube haben wir uns informiert, was können wir machen. Kong vollgestopft, ab und zu tiefgefroren, damit sie da irgendwie ewig rumschleckern kann oder was zum Kauen gegeben und so. Sie war am Anfang immer in der Box, weil wir ihr noch nicht vertraut haben in den anderen Räumlichkeiten. Sie hat keine Sachen zerstört oder so, aber ich glaube, es war noch zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht komplett stubenrein war. Also fürs große Geschäft. Und sie hat doch irgendwann mal hat sie ein Buch zerkaut und so, aber es war jetzt nicht gang und gäbe. Also es auch untypisch, Mali habe ich gehört, dass Nepa da nicht alles mögliche auseinandergefetzt hat und rumgekaut hat und so. Wir wurden auch ganz oft gefragt, und wie geht's euren Schuhen und wie geht's der Couch und so. Hat sie einfach nie gemacht. Und wir hatten am Anfang auch das Gefühl, dass es ihr viel leichter fällt, in diesem begrenzten Raum zur Ruhe zu kommen, als in einem größeren Raum. So, und dann haben wir am Anfang ganz oft auch einfach mal nur so random die Tür auf und zu gemacht, weil Türen auf und zu gehen und manchmal sind wir da und manchmal sind wir nicht da, also in der Wohnung, da waren wir noch nicht außerhalb der Wohnung. Und dann hatten wir uns irgendwann mal für eine halbe Stunde oder so verabredet und dachten, ja gut, dann schauen wir jetzt einfach mal, wie es so läuft. Wir wissen nicht, wie es gelaufen ist, weil wir keine Kamera haben und wir haben jetzt aber auch nicht von den Nachbarn gehört, dass es großes Gejaule gab und haben dann gedacht, gut, dann ist das jetzt erstmal so. Und so haben wir das dann auch weitergeführt. Ich glaube, die Obergrenze bei uns waren 5 Stunden, die sie mal alleine sein musste. Da waren wir in Halle bei meinen Großeltern. Und so wie sie wirkt, wenn wir wieder nach Hause kommen, scheint sie das gut zu verkraften und nicht furchtbar zu finden.
Ja, das würde man erkennen.
Ja, nee, das, sowas ist uns nicht aufgefallen.
Also es kommt einem ja zugute, dass nun mal der Großteil des Tages eines Hundes aus Ruhen und Dösen besteht, eines normalen Hundes, sage ich jetzt mal. Also der es nicht aberzogen kriegt oder der auch die nötige Ruhe und so beigebracht kriegt als Junghund und so weiter oder als Welpe, dann machen die eigentlich, legen die sich in der Ecke und dösen vor sich hin oder schlafen. Das ist das, was ein Hund macht am Tag. 16 Stunden ungefähr von 24.
Hund müsste man sein.
Ja. Und insofern, man sollte sie daran gewöhnen, dass sie hier und da nicht mit können. Das ist einfach so heutzutage. Die können halt nicht überall mit hin. Aber das ist für mich kein Grund, sich keinen Hund zu holen, wenn man arbeiten muss oder so. Wenn man den Hunden das vernünftig beibringt und sie halt ihren Ausgleich dazu bekommen. Also wenn sie vorher und hinterher ausreichend vor die Tür kommen und man dann auch abends den Sozialkontakt pflegt, also das soziale Miteinander, wenn da gekuschelt wird oder gespielt oder was auch immer, dann ist das kein Problem für Hunde, auch mal alleine zu bleiben. Ich habe tatsächlich das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mal eine Anfrage von jemandem bekommen oder rief mich jemand an und der sagte, er bekommt jetzt einen Hund als Welpe und der bräuchte meine Hilfe dabei, weil er hat 3 Wochen Urlaub und danach müsste der Hund dann jeden Tag 6 bis 8 Stunden alleine bleiben.
Ich glaube, das ist keine Seltenheit.
Ja, und da habe ich ihm auch gesagt, dass das nicht so günstig ist, dass das auch mit, also als Welpe und dann nach 3 Wochen, dass ich ihm da dringend von abraten kann. Und er sagte dann auch, ja, das muss aber so sein und er bräuchte da halt Hilfe bei, dass ich zeige, wie das geht und so. Und das habe ich abgelehnt, den Auftrag. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, das will ich nicht machen. Tatsächlich. Also da ist dann auch irgendwo bei mir die Grenze, wo es einfach für den Hund unfair wird. Und weil er einfach keine Chance hat, das gescheit zu lernen. Und es gibt auch rassetypische Unterschiede. Also es gibt tatsächlich Rassen, die richtig Schwierigkeiten haben mit alleine bleiben. Wolfshunde zum Beispiel sind da so die Klassiker. Also da gibt es echt üble Geschichten. Also die sind ja auch so Ausbrecher, Künstler und ich habe schon mal einen Wolfshund im Gassi-Service gehabt. Also wenn ich dann da morgens hingekommen bin und den abholen wollte, war in der Box und das war alles voll Blut. Also hat so lange an der Box genagt und versucht da rauszukommen, dass die sich das Zahnfleisch blutig gebissen hat und solche Geschichten und alles voll Speichel und so weiter. Also richtig Stress, der Hund. Und das sind dann so die Punkte, wo ich sagen muss, also das geht jetzt wirklich an die Substanz und das ist auch nicht mehr tierschutzgerecht. Also da muss man echt mal was machen.
Sagst du den Menschen das dann auch?
Ja. Ich kann es aber nur sagen. Ich kann es ja nicht nicht beeinflussen. Wenn die Leute nicht machen wollen, dann ich kann ja keinem das aufzwingen. Und tatsächlich habe ich den Hund auch irgendwann abgegeben, weil ich es selber nicht mehr sehen konnte.
Ja.
Also ja, könnte man mir jetzt sagen, das war ja auch so ein bisschen dann die Augen verschließen davor, aber ich habe meine Hilfe angeboten und die wurde nicht wahrgenommen und ich selber wollte mir das aber nicht mehr antun, das immer zu sehen.
So. Du sagst ja auch erst für sich selber ja. Sorgen und du hast ja nicht nur den einen Hund, um den ja. du dich kümmern eben. Musst.
Genau. Also ja, es gibt, bei Benji war es zum Beispiel so, dass die, als wir kamen, habe ich so, früher war immer so meine Vorgehensweise, den Hund von Anfang an über den Tag verteilt mal auch in die Box zu packen, dass er da halt zur Ruhe kommt und alleine bleibt, lernt, also im anderen Zimmer, ohne dass wir jetzt weg sind, großartig. Und bei Benji hat das gar nicht funktioniert. Die hat geschrien wie am Spieß. Und vor Benji oder vor geraumer Zeit hätte ich sie noch schreien lassen da drin. Das hätte ich früher so gemacht. Und aber Gott sei Dank habe ich ja, bevor Benji kam, neue Impulse bekommen und vieles dazugelernt. Und die konnte in dem Alter nicht alleine bleiben. Die hat geschrien wie die Pest. Also das hat die nicht ausgehalten, in der Box zu sein, obwohl wir noch in der Wohnung waren. Hm. Das hat sie nicht ausgehalten. Und ich glaube, ich habe dann erst da war sie dann 6 Monate. Da habe ich dann erst wieder angefangen, sie langsam alleine zu lassen. Also bis zum 6. Lebensmonat ist sie immer dabei gewesen. Also die hat im Auto, da ging es einigermaßen, wenn sie da mal alleine bleiben sollte. Das ging einigermaßen, aber zu Hause gar nicht. Also die hat richtig Krawall gemacht zu Hause. Und so ab dem 6. Monat, da wurde es dann einigermaßen erträglicher für sie.
Das hätte ich mir jetzt bei Nepa aber auch vorstellen können. Wir konnten es ja nicht testen. Also wir hätten es testen können, aber es war einfach keine Notwendigkeit, weil ich ja. zu Hause schwanger war. Und deswegen die ja. ganze erste Zeit musste sie gar nicht alleine bleiben. Ich war ja immer da, ja. war immer zu Hause. Deswegen haben wir das, also sie wirklich alleine zu lassen, auch erst ganz spät gemacht.
Ja, und bei Faye war es, die kam mit 14 Wochen und die war von Anfang an, konnte die alleine bleiben. Also auch langsam gesteigert natürlich, aber die hat nie Stress gemacht, die hat nie was kaputt gemacht, gar nichts. Die hat sich in ihre Box geknallt und hat geratzt. Also so unterschiedlich kann es sein.
Na, so unterschiedlich waren ja auch die Reaktionen auf unseren Post, wo Leute schildern durften, wie sie das ihren Hunden beigebracht haben oder ja. wie sie das erlebt haben. Und da ist ja wirklich alles dabei, von ich habe das systematisch aufgebaut zu ich habe mehrere Hunde, mit jedem war es anders, ja. über mein Hund konnte das einfach von Anfang an oder wir haben das gar nicht großartig aufgebaut, es musste halt irgendwie einfach sein und dann hat es auch funktioniert. Ja, also spiegelt auch irgendwie genau das wider, dass ja. es sehr individuell ist und ja, aber trotzdem gibt es ja Hilfestellungen.
Ja.
Erzähl doch mal jetzt von diesen typischen Kong befüllen oder dem Hund was zum Knabbern geben, sobald er alleine bleiben muss, gibt es noch andere Hilfestellungen, die man dem Hund geben kann, damit es leichter fällt?
Ja, also was ja auch immer wieder erwähnt wird, dass man, wenn man kommt und wenn man geht, halt keine Party macht, ne, als Mensch, also dass man nicht sich überschwänglich verabschiedet vom Hund. Und das geht aber noch niemals so darum, dass man nicht sagt, tschüss jetzt, ich komme gleich wieder oder irgendwie so, sondern es geht um die Art und Weise, wie ich das mache. Also wenn ich als Mensch schon mit schlechtem Gewissen gehe, dann übertrage ich das natürlich oder suggeriere ich das natürlich dem Hund, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, gerade weil ich gerade nicht in Ordnung bin mhm. und komisch werde. Und natürlich kann es dann passieren, dass das Weggehen für die Hunde komisch wird. Also immer wenn mein Mensch weggeht, wird mein Mensch komisch. Das steht in Verbindung zueinander, also ist alleine bleiben oder mein Mensch geht, ist nicht irgendwie komisch, da stimmt was nicht. Und so kann man halt dasselbe wie wenn man nach Hause kommt, dass man da eine Riesenparty macht, wenn man musstest du so lange und du armer Hund und dies und jenes. Also davon rate ich grundsätzlich ab, dass man da irgendwelche Weggeh-Rituale, also emotionale Rituale hat oder Wiederkommen-Rituale, dass man sich da, wer weiß wie, freut. Also bei mir ist es so, meine Hunde wissen, die bekommen was zum Kauen oder halt den Kong. Das ist eine ganz besondere Geschichte für die. Die freuen sich da richtig dann drauf. Und wenn ich nach Hause komme, dann sage ich Faye hallo, also ganz normal, ich bin wieder da, hast du dich benommen? Oder warst du ein braves Mädchen? Also ich red auch mit ihr, natürlich, sag ihr auch schön, also schön, dass du so brav warst oder so. Oder bei Benji, ich mach die Box auf und dann bringen wir erstmal sie bringt dann ihren Kong erstmal zum Waschbecken und ich mach den sauber. Also ich habe auch meine Rituale. Aber das sorgt nicht für Stress bei dem Hund.
Ja.
Und grundsätzlich ist es auch immer ganz gut, wenn Hunde nicht von Welpenbeinen an lernen, ihrem Menschen auf Schritt und Tritt folgen zu können. Also nicht immer überall dabei sein können. Also auch ruhig mal die Tür dahinter zu machen. Also wenn ich ins Bad gehe zum Beispiel, es gibt Hunde, die liegen, wenn der Mensch seine Morgentoilette macht, auf der Badematte davor. Ja, da frage ich mich dann schon, also für mich aus Persönlichkeitsgründen würde ich schon sagen, das möchte ich gar nicht. Aber was macht das denn auch mit dem Hund, ne? Wenn der in der Wohnung mir auf Schritt und Tritt folgen darf und immer dabei sein kann, und da geht es jetzt nicht um irgendwie Kontrolle oder so diesen ganzen Schmarrn, den es da draußen gibt, sondern es geht darum, dass der Hund lernt, in der Wohnung kann ich immer dabei sein, aber die Haustür, wenn die sich zumacht oder wenn die sich schließt, dann ist Feierabend, dann habe ich keinen Einfluss mehr auf die Beziehung. Und das macht bei vielen Hunden was. Wenn da dann final so eine Tür zugemacht wird und dann ist nichts mehr da, das verstehen die nicht. Also deswegen ist es auch in der Wohnung ganz gut, seinem Hund immer mal, also es geht ja auch um auf deinem Platz, also dass der Hund lernt, auf seinem Platz zu bleiben und nicht ständig hinterher gerannt werden. Also der soll einfach lernen, dass ich mich in der Wohnung bewege, weil das gehört dazu. Das ist ganz normal, das ist nichts Aufregendes. Ich hole mir was zu trinken, ich gehe auf Toilette, ich weiß ich nicht, mache mir was zu essen. Und du musst nicht wegen jeder Bewegung, die ich mache, aufspringen und hinter mir herkommen. Du kannst auf deinem Platz bleiben. Es ist alles gut, so wie es ist. Also das würde ich immer empfehlen, den Leuten ihren Hunden beizubringen. Und ja, du hast auch vorhin schon mal kurz angesprochen, dass du mit Sniper das Gefühl hattest, dass sie diese räumliche Begrenzung gebraucht hat.
Ja.
Das ist tatsächlich so, dass bei einigen Hunden, je mehr Raum die zur Verfügung haben, den sie dann ablaufen können, wenn sie alleine sind, das ist für manche oder für viele Hunde tatsächlich nicht gut, weil die sich dann selbst in so eine Bewegung reinbringen, die dann halt den Organismus hochfährt und den Stresslevel hochfährt und so weiter. Und wenn man denen tatsächlich ein Zimmer nur gibt oder nur den Flur oder halt auch eine Box, dann kommen die wesentlich besser mit dem Alleinebleiben klar. Und manche kommen mit der Box überhaupt nicht klar. Die brauchen die Freiheit und möchten sich halt mal in die eine Ecke legen und mal in die andere Ecke und haben da dann überhaupt keinen Stress. Also das muss man halt mal ausprobieren, was am besten funktioniert.
Mhm. Ja, na inzwischen ist es das Wohnzimmer, aber Nefa durfte noch nie in der ganzen Wohnung alleine bleiben. Also doch, na klar, für 5 Minuten, wenn ich mal einen Müll runterbringe oder so. Das ist ja nur wirklich, ich glaube, da hat sie noch nicht mal richtig geschnickert, dass ich raus bin, weil sie gerade immer noch auf der Couch sich entspannt und dann nur ganz kurz den Kopf hebt und denkt, ah ja, cool, bist also auch wieder da.
Ja.
Aber wenn wir wirklich länger weg sind, ist es inzwischen das Wohnzimmer und dann machen wir da die Tür zu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach die meiste Zeit über auf der Couch chillt. Das ist meistens so ihr Platz.
Ja. Und auch Außenreize können natürlich einen Einfluss haben. Also ich auch da jetzt wieder aus eigener Erfahrung, wir haben ja in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, als Benji kam, haben wir Erdgeschoss gewohnt und direkt an den Wohnzimmerfenstern ging halt der Gehweg auch vorbei. Und das, was ich das eine Mal gesehen habe, wo ich sie gefilmt habe, also wenn da Leute dran an dem Haus einfach nur vorbeigegangen sind, Spaziergänger, was auch immer, dann hat die darauf reagiert. Also das hat die gestresst, da diese Bewegung zu sehen. Und da könnte man dann auch nochmal überlegen, ob man diese Außenreize irgendwie touchieren kann. Also sei es Jalousien runter oder Vorhänge davor oder den Hund in ein Zimmer packen, wo halt nicht so begehbare Bereiche eingesehen werden können vom Hund. Bei einer Box zum Beispiel könnte man auch noch irgendwie die eine Seite noch was vorhängen, dass da, wenn da Löcher drin sind, dass das nicht so, dass man da nicht rausgucken kann. Ist auch häufig im Auto so der Fall. Also es ist jetzt weniger mit alleine sein zu tun, aber viele Hunde haben ja im Auto extremen Stress, wenn sie frei im Kofferraum oder auf dem Rücksitz sitzen. Und das liegt häufig an den Außenreizen, weil die so extrem an den fahrenden Autos natürlich vorbeifliegen, dass die Hunde damit überfordert sind. Also da gehen Menschen, da man muss ja mal während der Fahrt nur aus dem Fenster gucken, dann weiß man ja, was ich meine. Also da, die Bäume fliegen an einem vorbei, die Straßenschilder, irgendwelche Lichter, was auch immer. Und wenn man diese Hunde dann in eine Box im Auto packt und vielleicht sogar noch die Sicht komplett nimmt, dann haben die auf einmal überhaupt kein Problem mehr mit dem Autofahren, weil die halt nicht mehr diese Reizüberflutung haben und nicht mehr so gestresst sind dadurch.
Gibt es so etwas wie, mir fällt nur dieser Name ein, der ist mir damals, als wir uns informiert haben über diese ganze Geschichte, wie können wir das Nepa beibringen mit dem Alleinesein, Trennungsangst, ist das etwas, ist das so eine Art Diagnose, die man bei Hunden stellen kann oder ist das eher Quatsch?
Also wenn ich so über die letzten Jahre zurückdenke, habe ich die meisten Fälle, die ich hatte, die hatten alle Trennungsangst.
Okay.
Ja, und die wenigsten hatten tatsächlich eine Trennungsangst. Trennungsangst ist auch eigentlich nicht so der richtige Fachterminus dafür, weil Angst ist eigentlich etwas, was undefinierbar ist. Also wenn eine echte Angst, die habe ich nicht vor irgendwas, sondern das, ich werde morgens wach zum Beispiel und kriege Panik und weiß aber gar nicht warum. Das ist eigentlich eine richtige Angst. Alles andere ist Furcht. Also das sind jetzt die Fachbegriffe.
Ah ja, aber sehr spannend.
Mhm. Ja, die wissenschaftlichen Fachbegriffe. Also es gibt ja Hunde, die Probleme zum Beispiel mit Mülltonnen haben. Ja, jetzt mal als Beispiel. Die haben keine Angst vor dieser Mülltonne, sondern die haben Furcht vor dieser Mülltonne. Also das wäre der richtige begriffliche Umgang damit. Aber bei den meisten war es wirklich ganz andere Sachen, dass sie entweder frustriert waren, gelangweilt waren, dass sie nicht so lange aushalten konnten, also dass sie halt mussten. Aber ich glaube, ich hatte tatsächlich noch nie einen Hund, der wirklich psychisch Probleme mit dem Alleinebleiben hatte.
Mhm.
So richtig. Alles andere waren alles Geschichten, wo man mit einfachen Lebensumstellungen die Sache beheben konnte. Und das kann man bei einer Angst nicht. Das geht nicht. Da muss man schon tiefer graben. Und das sieht auch anders aus. Na, also ein Hund, der die ganze Zeit an der Tür steht und einfach nur vor Frust bellt in einem durch, der hat keine Angst, der ist frustriert. Und das ein Hund, der aber, wenn ich nach Hause komme, klitschenass ist voll Speichel oder der das ganze Haus voll uriniert und voll gekotet hat, da kann man dann schon mal eher drüber nachdenken, oh, das ist vielleicht was Derberes. Aber nur weil einer jetzt das Sofa zerlegt oder halt im Fenster auf dem Fensterbrett steht und alles anpöbelt, was draußen vorbeiläuft, das ist keine Trennungsangst. Und die Trennungsangst ist ja auch so schon insofern eigentlich schon falsch, weil er hätte ja dann Angst vor der Trennung und nicht vor dem Alleinebleiben.
Ja.
Na, also müsste er ja eigentlich dann schon viel früher, wenn er merkt, Leute ziehen sich an, die machen jetzt los, dann müsste er ja schon spätestens da ja schon anfangen, panisch zu werden. Weil das wäre ja eine Trennungsangst dann und nicht eine Angst vorm Alleinebleiben.
Ah ja.
Aber das wird halt auch gerne überdramatisiert. Ja, also es ist halt auch so ein, manchmal ist es auch eine Auszeichnung, glaube ich, wenn man denkt, sein Hund hat Angst. Also dann ist es so ein, es gibt so eine gewisse Dramatik.
Ja, Dramatik bin ich ja auch gerade so gar nicht gut drauf zu sprechen. Mir ist gerade überall so ein bisschen zu viel Drama. Mhm. na gut, okay, sagen wir jetzt mal, der Hund ist frustriert und bellt. Also hat Nepa halt jetzt noch nie gemacht, deswegen wüsste ich jetzt ad hoc auch gar nicht, wie ich dann damit umgehen würde. Mhm. Also ich verlasse das Haus und der Hund fängt an zu bellen.
Mhm.
Ich weiß, du musst dir das anschauen und du musst gucken, wie Halter oder Halterin und Hund miteinander sind, aber was wäre denn irgendwie so der erste Schritt? Was würde ich dann machen?
Na, ich muss erstmal wissen, warum sie das tut.
Ah, ja.
Also es ist ja, erstmal scheint sie ja irgendein Bedürfnis zu haben.
Mhm.
So, und dann ist ja die Frage, was ist es? Ist es wirklich, dass sie gelangweilt ist, dass sie frustriert ist? Ist es, dass sie eigentlich nochmal raus müsste? Ist es, dass es wirklich so ein so ein Ding von Kontrollverlust ist, ne? Also der typische Hund, was ich gerade gesagt habe, der mir immer auf Schritt und Tritt folgen darf und überall dabei sein darf und alles bestimmt und mit vom Tisch ist und solche Geschichten. Und dann bist du auf einmal weg. Ist es dann wirklich das, dass sie das nicht verarbeiten kann? Das kann man so pauschal nicht sagen. Da müsste man halt mal dann sich drüber unterhalten, wie denn so das Leben miteinander aussieht. Und ist das schon immer so? Hat das jetzt erst angefangen? Also das ist ja auch ein Unterschied, ne? Also wann hat das angefangen? In welchem Alter? Ist das jetzt plötzlich aufgetreten? Hat sich irgendwas in den Lebensumständen verändert? Hat es eine Trennung in der menschlichen Beziehung eine Trennung gegeben? Also es ist alles Mögliche kann das sein. Alles Mögliche.
Und findest du das dann raus einfach nur über Gespräche mit den Menschen oder beobachtest du irgendwie, also ich stelle mir das halt echt schwierig vor, wenn man den Hund in so einer Situation beobachten möchte, weil sich ja das ja schon verändert, wenn du im Raum mit drin bist, weil dann ist der Hund ja nicht alleine.
Ja. Mir fällt gerade kein Fall ein, das heißt nicht, dass es die nicht mit Sicherheit auch gibt und dass Kollegen und Kolleginnen sowas mit Sicherheit auch schon gehabt haben, aber mir fällt kein Fall ein, wo es nicht mit Kleinigkeiten bisher zusammenhing. Und wenn ich aber keine Lösung finde oder keine Idee habe oder die Ideen, die ich habe, nicht anschlagen, dann müsste ich auch mal tatsächlich dazu übergehen, eine Kamera aufzustellen und mal zu gucken, wie verhält sich denn der Hund, wenn er alleine ist? Was passiert denn da? Das hatte ich aber bis jetzt noch nie. Noch nie. Also ich mache das jetzt seit 2005. Also den Fall hatte ich noch nicht. Vielleicht toi, toi, toi. Aber ich persönlich habe noch nie eine Kamera aufstellen müssen.
Ja, ich bin auch froh, dass ich das nicht machen muss.
Einem Kundenhund jetzt, ne? Also nicht bei meinen eigenen jetzt, sondern wirklich um zu gucken, was ist denn da los? Warum funktionieren denn die Klassiker in Anführungszeichen nicht?
Na und wenn, sagen wir jetzt mal, der Hund aus dem Ausland ist und dort immer in einer Gruppe gelebt hat und plötzlich kommt er halt nach Deutschland und muss hier alleine bleiben, sagen wir, berufstätiger Mensch oder so. Ist das ein Problem, das man lösen kann oder ist es dann einfach richtig ungünstige Konstellation?
Na, erstmal ist es vor allen Dingen unfair. Also da einfach, das ist jetzt natürlich ein Fass, wenn wir das aufmachen. Da kommen wir ja jetzt von Hexen auf Stöckchen, aber
kommen wir da?
Von Höchstgen auf Stöckchen.
Ah ja, okay.
Sagt man
noch
so.
Nie gehört.
Nee? Kommt aus dem Ruhrgebiet, glaube ich.
Ah ja.
Oder aus dem Sauerland, ich weiß es nicht. Also ich kenne das. Wenn einer weiß, woher das kommt, immer her mit der Quelle. Von Höchstgen auf Stöckchen. Ich glaube, aus dem Ruhrgebiet kommt das. Ich weiß es aber gerade nicht so genau. Naja, also natürlich wird das mit Sicherheit ein Problem geben. Und auch Hunde, die halt selbstständig groß geworden sind, wenn die auf einmal eingesperrt werden und nicht mehr so ihr Ding machen können, natürlich sorgt das für Probleme. Man kann so ziemlich an allem arbeiten und man kann ja auch immer sein Leben neu definieren. Also auch ein Hund kann das unter Anleitung und gucken und ausprobieren, was funktioniert. Ich hatte jetzt, mir fällt jetzt als Fall, fällt mir das Gegenteil ein. Ich bin mal konsultiert worden von einer Hundehalterin, die hat auch einen Hund aus dem Ausland bekommen und der war so verängstigt, dieser Hund, oder so verfürchtet. Nein, der hatte so massive Probleme mit allem, was draußen so, also mit Menschen, mit allem, was draußen so war, dass die hat ein halbes Jahr gebraucht, mit dem vor die Tür zu kommen. Weil er sich anfangs von ihr auch nicht anfassen ließ. Also die ist wirklich mit einer Kiste ist die ihr ins Wohnzimmer gestellt worden, Tür auf und dann auf Wiedersehen. Sieh zu, wie du fertig bist. Also das war wieder Tierschutz par excellence.
Oh Gott.
Ja, und mit der habe ich wirklich ein halbes Jahr im engen Kontakt zusammengestanden und gearbeitet. Und jetzt vor ein paar Wochen ist sie mir tatsächlich wieder beim Weg gelaufen, mit Fahrrad, Hund nebenher, am Fahrrad laufend. Also eine richtig schöne Erfolgsgeschichte. Und die ist wirklich, die hat die ersten paar Monate hat die Hündin bei der Halterin im Bad ihre Toilette verrichtet.
Ah ja.
Die ist da zum Pipi und zum AA machen gegangen. Und da ziehe ich natürlich auch vor der Hundehalterin meinen Hut, dass sie das so lange durchgehalten hat und für den Hund mitgemacht hat. Und ja, man kann Sachen verändern, aber es kann auch seine Zeit dauern.
Ja, weil wir alle keine Maschinen sind und die Hunde auch nicht.
Ja, und weil dieser Hund einfach, ja, was soll ich dazu sagen? Der hätte einfach niemals weggefangen werden dürfen, da wo er war.
Ja.
Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was diesem Hund in seinem Leben passiert ist. Dass er gerettet wurde, in Anführungszeichen.
Ja, auch so ein Thema, was wir ja mal in einer Folge besprechen wollten. Aber apropos Tierschutz, Du hattest ja auch erzählt, dass es bestimmte Kriterien gibt in Tierheimen, jetzt vielleicht nicht jedes Tierheim, aber wie lange der Hund alleine sein darf. Und das stelle ich mir dann halt auch schwierig vor. Man muss ja auch diesen Hund auch irgendwie finanzieren können, sich leisten können. Und deswegen geht man ja arbeiten. So. Deswegen ist es ja meistens der Fall, dass der Hund eine gewisse Zeit alleine bleiben muss. Ja, ist das gerechtfertigt, diese Obergrenze zu setzen und zu sagen, wir vermitteln nur an Menschen, die den Hund höchstens 4 Stunden alleine lassen? Oder findest du das eher unsinnig und man sollte sich wirklich erst, also man sollte sich intensiver mit den Menschen befassen, die den Hund haben möchten und danach dann entscheiden?
Es ist völlig absurd. Also zu sagen, wenn der Hund oder der darf maximal 4 Stunden bei Ihnen alleine bleiben und ansonsten bekommen Sie keinen Hund, das ist völlig absurd. Und ich finde, das hat auch schon nichts mehr mit Tierschutz zu tun. Und da sollte man sich wirklich mal Gedanken über seinen Job machen, weil ganz schlicht und ergreifend, der Hund sitzt im Tierheim 24/7 in seiner Box. Die wenigsten Tierheime haben Gruppenhaltung. Also die Hunde sind in der Regel alleine in ihrer Kiste. Kommt vielleicht mal eine Stunde mit 2, 3 anderen, wenn es gut läuft, am Tag raus auf so ein etwas größeres eingezäuntes Stück Rasen. Mhm. Oder haben ihre Gassigänger, wenn es gut läuft. Aber grundsätzlich sitzt dieser Hund 24/7 im Tierheim. Und wenn dann sich Menschen finden, die diesem Hund gerne ein Zuhause geben wollen, mit Familienanschluss, mit zwei Mahlzeiten am Tag, mit einem Dach über dem Kopf, vielleicht mit 2, 3 kuscheligen Schlafdecken. Und denen wird dann gesagt, aber wenn sie länger als 4 Stunden arbeiten gehen müssen, kriegen sie diesen Hund nicht. Da denke ich mir, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Also ganz ehrlich, da fällt mir nichts anderes so ein. Also all die Vorteile, die der Hund dann hat, aus dem Tierheim rauszukommen, all die Vorteile, gegen 4 Stunden alleine bleiben, hochzurechnen, da fällt mir nichts zu ein, da fehlen mir die Worte, ganz ehrlich. Also da kann ich auch nur jedem ich würde das jetzt so machen, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierheim hole und ich würde das gefragt, ich würde lügen. ja, ohne Scheiß, also das ist doch lächerlich. Das ist wirklich lächerlich und ich finde, da sollten sich auch die Tierheime, die das so praktizieren, sollten sich da jetzt mal drüber Gedanken machen, ob das so der richtige Weg ist. Dann lieber den Hund weiter in seiner Zelle zu lassen, nur weil die neue Familie vielleicht mal 4 Stunden am Tag nicht da ist. In der Zeit, wo er dann seinen Kauartikel genießen könnte oder seinen Kong und abends mit zusammen auf der Couch liegen kann, ob es dann besser ist, im kargen Zwinger zu bleiben.
Ja, ich habe irgendwie generell das Gefühl, dass es da so eine kleine Dysbalance gibt und dass es irgendwie einfacher ist, einen Hund vom Züchter oder von der Züchterin zu holen, als sich einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Die werden sicherlich auch ihre Gründe haben und wir haben ja vor ein paar Monaten, haben eine Freundin und ich das Tierheim Delitzsch besucht und da ging es auch um Hunde, die abgeholt wurden und dann doch wieder zurückgebracht wurden. Und ich glaube, das ist natürlich auch total frustrierend, wenn man endlich Menschen gefunden hat und man hat da viel drüber gesprochen, was der Hund braucht oder wie der Hund drauf ist. Und dann, aber das hast du das? Doch, du hast das gesagt, ne? Dass Hunde ja erst später zeigen, wie sie wirklich drauf sind, wenn man sie aus dem Tierheim abholt. Naja, und dann, das war wahrscheinlich dann auch so. Und dann wurde der Hund halt doch wieder zurückgebracht. Ich glaube, dass die Arbeit im Tierheim auch sehr frustrierend sein kann. Dennoch finde ich es sehr auch frustrierend, dass es so viele Auflagen gibt, wohingegen man, wenn man zu einem Züchter geht, irgendwie leichter an den Hund kommt. Zumindest habe ich so das Gefühl.
Ja, aber jeder Job kann frustrierend sein und es ist der Job. Ja. So. Und wenn man damit nicht klarkommt, mit diesen Umständen, ja natürlich, also natürlich ist das nicht schön, wenn ein Hund zurückkommt, aber wenn es nicht klappt, also ich rede jetzt natürlich nicht von den Menschen, wo der Hund nach 2 Wochen anfängt zu nerven oder man merkt, der muss ja mal 3-mal am Tag vielleicht raus und so, ne? Also davon rede ich ja nicht, sondern wo es wirklich einfach nicht passt. Und die zu sagen, wir schaffen das nicht, wir kommen nicht klar, was auch immer, oder es passt einfach doch nicht, und den zurückbringen, ja, das ist der Job, das gehört dazu. Und das ja, wenn mich das dann frustriert und ich das mit nach Hause nehme, dann bin ich im falschen Job. Dann muss ich für mich überlegen, ob das so das Richtige ist für mich. Mhm. Aber ich kann da nicht die Menschen für verantwortlich machen, die jetzt wirklich, ich gehe jetzt von dem Fall aus, die sich bemüht haben und es auch machen wollten und dann aber doch merken, sie schaffen es nicht oder sind überfordert oder es kann ja auch was Unvorhergesehenes passieren. Also vielleicht verliert einer der beiden auf einmal seinen Job und man hat nicht mehr die finanziellen Mittel und ja, was soll man denn dann machen? Also dann ist es doch immer noch besser, den Hund wieder dann dahin zu bringen, wo er herkommt, als wenn ich ihn irgendwo auf dem Rastplatz anbinde.
Ja, das ist wahr.
Na, und dann zu sagen, also es gibt ja dann auch, dann werden ja auch dann die Menschen böse angeguckt und solche Geschichten. Und ja, dann stimmt aber mit dem Tierheim-Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin was nicht, ganz ehrlich. Also da sollte man dann mal bei sich gucken, warum man so darüber denkt.
Ich möchte nur noch mal ganz wichtig erwähnen, dass wir hier nicht über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Tierheim Delitzsch sprechen, sondern generell.
Ja, generell. Also,
ja.
Also ich rede auch von allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen möglichen Jobs. Ne? Also so wie bei mir auch. Ich habe auch bei der Polizei gekündigt, weil ich das nicht mehr mit mir vereinbaren konnte. So.
Ich werde auch nicht mehr das arbeiten, was ich eigentlich gelernt habe. Siehste. Eben aus diesen Gründen, ja. Ja.
Aber dann da in dem Job zu versauern und immer frustrierter zu werden, das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg.
Nee, kann es auch gar nicht sein. Es gibt einfach viele Gegenbeweise von Menschen, also auch jetzt, was meinen Job betreffe, die das sehr gut auf die Reihe kriegen und in dem Job total aufgehen und da wirklich mit Herzblut dabei sind. Und da kann ich ja jetzt nicht kommen und sagen, nee, das ist alles ganz anders und ihr seht das total falsch und eigentlich ist der Job total kacke. Ist ja nicht so.
Ja.
Er ist dann halt einfach nur nicht für mich gemacht. Ja, oder war es mal eine Zeit lang und jetzt halt nicht mehr. Mhm.
Also es liegt halt, auch da liegt es halt immer an den Menschen. Ne? Also nochmal abschließend auch vielleicht eine kleine Anekdote am Rande, dass ich habe mich vor ein paar Jahren auch mal in einem örtlichen Tierheim angeboten, als Hundetrainer unentgeltlich zu helfen und bekam dann von dem Leiter des Tierheims als Antwort, wer ich denn meine, wer ich bin, dass man meine Hilfe bräuchte.
Oh, ja. Okay.
Und dann dachte ich mir auch, naja gut, dann halt nicht.
So nötig scheint es dann nicht zu haben, okay.
Also dann halt nicht, ne? Also ich wollte ja nur freundlich sein, dachte, vielleicht kann ich ja helfen irgendwie, aber ja, das war dann auch eine nette Antwort. Und dann weiß man ja auch, wer, also ne, das sagt ja mehr über den Menschen aus, als alles andere, der mir das gesagt hat.
Das ist echt schade. Also cool, dass du das angeboten hast, aber na da.
Ja, man hätte ja auch sagen können, danke, wir haben keinen Bedarf. Aber
ja.
Die Art und Weise, was ich denn denke, wer ich bin, dass man mich braucht. Ja. Entschuldigung. Also ich weiß, wer ich bin. Alles gut, dann frage ich woanders.
Ja, du weißt so gut, wer du bist, dass du nicht mal einen Test machen musst. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Ich finde das ja sehr spannend, dass du gesagt hast, dass bisher die meisten Fälle, die du hattest, so mit Hunden und alleine bleiben und Problematiken, dass die durch Kleinigkeiten zu lösen waren. Das heißt, vielleicht fühlt sich ja doch der ein oder die andere angesprochen, mit Problemen dich zu kontaktieren. Ne? Also ist jetzt keine Werbung, aber irgendwie ist es ja doch Werbung für dich als einfach Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen.
Es gibt auch genug andere, die den Job machen. Also muss ja nicht unbedingt zwangsläufig bei mir sein.
Aber du sitzt mir gegenüber.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe auch nicht das Wissen für mich gepachtet.
Ja, ich glaube, das hat ja keiner so richtig zu 100%. Eben. Nein.
Ja, wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht, dann geht man halt dahin, wo es passt.
So. Ja. Das
darf alles sein.
Das hast du gut gesagt.
Dann würde ich sagen, schauen wir, was kommt.
Ja.
Freuen uns wie immer über Zuschriften oder irgendwelche Mitteilungen oder was auch immer. Und sagen dann tschüss, bis zur nächsten Folge.
Ja, bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Das war Wolfsgeflüster. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info@couchwolf.de oder auf unseren Instagram-Profilen Couchwolf und Nepa the Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge.